Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank und unserem Weihnachtsspecial. Mein Name ist Pia.
Und ich bin Jördis.
Wir sind heute bei Jördis und deshalb werde ich den Fall erzählen. Und wir nehmen heute zum zweiten Mal auf.
Pia, erzähl die Geschichte, los.
Ja, gerade hatten wir erstmal schon Schwierigkeiten, überhaupt zu starten. Aber wann haben wir aufgenommen? Am Montag.
Ja.
Montagabend, dann bin ich nach Hause gefahren. Dienstag war mein erster Arbeitstag, habe ich noch Besorgung gemacht und wollte dann nach dem Mittagessen schneiden. Habe mir dann schon alles dahingelegt, die SD-Karte daneben gelegt. Dann habe ich Mittag gegessen und wer mich kennt, weiß, ich bastel total gerne. Und da ist mir spontan noch was eingefallen, was ich sofort umsetzen wollte. Ja, dann habe ich angefangen zu basteln. Dachte mir so, nee, ich muss jetzt erstmal die Folge schneiden, ich bastel nachher weiter. Will anfangen zu schneiden und die Karte war weg.
Scheiße.
Ja, erstmal habe ich das noch belächelt, weil ich dachte, ach, ich werde alt, keine Ahnung, wo die ist. Ja, und dann habe ich das nachher wahnsinnig gemacht. Und ich habe wirklich alle Geschenke wieder ausgepackt. Ich habe in der Spülmaschine geguckt, habe den ganzen Müll ausgeräumt. Dann habe ich noch meinen Freund total verrückt gemacht. Der musste mit den Teppich aufrollen.
Nein, natürlich. Das habt ihr auch noch gemacht.
Ich habe meine ganzen Bastelsachen ausgeräumt, alles wieder eingeräumt. Oh, stundenlang war ich damit beschäftigt. Ich hätte 5-mal schneiden können.
Mhm.
Ja, und jetzt sitzen wir hier am 23. und nehmen nochmal auf.
Aber ich finde, du bist super gekleidet dafür, weil du hast schon deinen Weihnachtspulli an. Und es ist auf jeden Fall ein gewisses Feeling, was jetzt hier in der Luft liegt.
Das stimmt. Und da ist natürlich ein Bier drauf. Also ein Weihnachtsmann hält ein Bier und da steht halt, ho, 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 hol mir mal ein Bier. Und ich dachte, morgen ist es soweit, also ziehe ich den heute schon mal an.
Außer müssen wir auch gleich noch ein Foto machen, ne?
Genau, weil wir wollen euch nämlich unsere Weihnachtspullis zeigen.
Genau.
Ja, und standesgemäß, wir haben zwar gesagt, wir trinken heute Glühwein, aber es ist dann doch noch viel geworden. Wir müssen einmal anstoßen.
Prost. Prost.
Also holt euch auch ein leckeres Getränk, ein Bier, ein Glühwein, was auch immer und dann
genau.
Legen wir jetzt gleich los.
Würde ich auch sagen.
Aber das muss ich unbedingt noch erzählen. Wir haben ja in der eigentlichen Folge darüber geredet, was wir Weihnachten anziehen.
Mhm.
Und ich war mir noch nicht so sicher, ob ich einen Weihnachtspulli anziehen ja. will, weil alle sind so schick und ich komme dann in den Pulli. Aber meine Freundin hatte gestern so eine gute Idee. Also sie war nachmittags bei mir, da habe ich halt auch so ein bisschen, habe ich ihr den Pulli gezeigt.
Mhm.
Hat sie mich auch gefragt, ob ich den morgen anziehe. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Aber der blinkt auch und hat halt einen Öffner.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, ich muss den anziehen. Und immer, wenn ich das Licht anmache, dann muss mir jemand ein Bier bringen.
Nein, ja, das ist ja geil. Gesagt,
morgen, wenn mir das Licht an ist, müsst ihr kommen und mir ein Bier bringen.
Na, ja, das ist doch perfekt. Aber du kannst doch auch ein Kleid darunter anziehen.
Ja,
dann
stimmt.
Ist es doch, oder ein Rock oder sowas, dann ist es auch schick und du kannst es ausziehen.
Stimmt, da kann ich auch mal gucken.
Ja. Das wäre doch auch
sehr
eine
Idee.
So sieht's aus.
Ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten.
Ja, ich weiß gar nicht, ich muss gerade mal überlegen, über was wir noch in der letzten Folge geredet haben.
Ja, über Berlin.
Ja, stimmt.
Ich habe dich ja gefragt, was du an Weihnachten anziehst.
Stimmt. Dann habe ich erzählt, dass ich mir in Berlin einen Samthosenanzug gekauft habe.
Der ist richtig geil.
Danke. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch von meiner Story erzählt mit den Schuhen, ne? Also ich habe mir so Stiefeletten gekauft. Nee, es sind keine Stiefeletten, es sind so Boots eher, ne?
Mhm.
Naja, auf jeden Fall habe ich ziemlich komische Füße. Deswegen dauert das bei mir mal lange, bis ich Schuhe eingelaufen habe. Naja, und am ersten Tag, als wir da waren, sind wir noch so ein paar Meter gelaufen zum Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich irgendwann zu den Mädels gesagt, das war noch eine andere Freundin von uns dabei, nee, also ich laufe jetzt keinen Meter mehr. Und dann musste ich da in den nächsten H&M gehen und mir irgendwelche Schuhe kaufen, weil ich solche Blasen an den Füßen habe. Und kennst du diese Fotos von diesen Ballerinas oder Balletttänzern, die so richtig geschundene Füße haben?
Ja,
ja, so sehen meine Füße auch hinten aus. Ich habe schon wieder so kranke Blasen. Naja.
Aber was hast du denn für Schuhe gekauft?
Ach so, darf man das sagen, ja, ne? Ich habe mir Doc Martens gekauft, aber mit so einer Plateausohle.
Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte in H&M.
Ach so. Ja, stimmt. Ich habe mir so Schuhe gekauft, auch einfach so Winterboots. Und dann habe ich, weil ich nämlich jetzt Snapchat für mich entdeckt habe, habe ich einen Snap rumgeschickt. Und dann hat ein Freund von mir geschrieben, dass die Schuhe aussehen wie Müllbeutel. Und dann ich so, ja, danke.
Und jetzt ist das so ein kleiner Insider, dass wir immer sagen, hast du auch denn deinen Müllbeutel
ja.
mit, wenn Pearl mit den anderen Schuhen rausgeht?
Genau.
Ja,
ja. Ich sollte mir einfach immer, wenn ich diese Schuhe anhabe, einfach Ersatzschuhe mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ich habe mir jetzt so ein Weitungsspray gekauft oder so einen Schaum und so Schuhspanner. Ich hatte sie gestern tatsächlich im Büro an. Gestern war ja mein letzter Arbeitstag. Und da ging's.
Oh, ja. Ja. Das wäre ja super, wenn das schon hilft.
Ja, ich hoffe es. Naja, wir schauen mal.
Ja. Ja, und zur Einstimmung hatte ich letztes Mal ein kleines Weihnachtsquiz vorbereitet.
Und ich weiß ja nicht, wie es jetzt läuft, aber letztes Mal habe ich wirklich gut abgeschnitten.
Das stimmt, ja. Ich habe natürlich jetzt andere Fragen rausgesucht, damit du nicht schummeln kannst.
Mhm.
Wir legen einfach mal los. Ihr könnt auch gerne mit reizeln. Woher stammt die Nordmann-Tanne eigentlich? A. Kaukasus, B. Indien oder C. Griechenland?
Kaukasus.
Ja, richtig.
Guck mal.
Sehr gut. Jetzt wird's spannend. Wie viele Strophen hat Stille Nacht in der Originalfassung? A. 4 Strophen, B. 5 Strophen oder C. 6 Strophen?
Ich hätte gesagt 5.
Nee, 6.
Ah.
Und da weiß ich gar nicht. Klar, das hat man ja auch mal in der Kirche gesungen. Hat man da jemals 6 Strophen gesungen?
Nein, ich glaube nicht.
Und dann immer den Refrain. Aber die haben sowieso immer gesagt, die zweite und die vierte.
Ja, ja, genau.
Ja. So, dann die nächste. Woher stammt der Brauch, Weihnachtskarten zu verschicken? A. Dänemark, B. Spanien oder C. Großbritannien?
Boah, jetzt hast du mich. Ich sag C, Großbritannien.
Ja!
Ist gut.
Ich hätte es auch nicht, ich muss habe auch geraten. So, und nee, die vorletzte Frage ist das jetzt. Wie endet der Song Rudolph the Red-Nosed Reindeer? A. Sing a Song of Glory. B. You are my mystery. Oder C. You will go down in history.
C.
Richtig?
Ja! Guck mal, wie gut ich am Raten bin. Oh mein Gott.
Ja. Und jetzt noch eine lustige Frage zu den Deutschen. Oder was heißt lustig? Aber was verschenken Deutsche laut Umfrage am meisten? A. Gutscheine, B. Socken oder C. Technik?
Ich hätte gesagt Socken, aber ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wahrscheinlich Gutscheine.
Ja. Verschenkst du dieses Jahr einen Gutschein?
Nee, aber ich muss dieses Jahr auch tatsächlich gar nicht so viele Geschenke besorgen. Aber bei den Socken muss ich immer an meine Oma denken, weil meine Oma hat mir nämlich früher zu Weihnachten immer Tennissocken eingepackt, die viel zu groß waren. Das war ungefähr immer so Größe 41 bis 45 und ich habe 38.
Dein Papa hat sich gefreut.
Ja, pass auf. Und dann war meine Oma war immer so geil, die hat immer alles, was sie verschenkt hat, auch wenn es nur Süßigkeiten waren oder sonst irgendwas, die hat immer alles eingepackt, ne? Und dann hat sie mir immer mein Geschenk gegeben und hat gesagt, musst du aber jetzt nicht aufmachen, sind nur Socken drin.
Nein.
Und doch, und da habe ich immer gesagt, ja, danke,
oh,
Oma.
Scheiße.
Ich meine, das kam ja von Herzen, es war ja süß, aber es war jedes Jahr so.
Oh nein, ja.
Okay, dadurch, dass Pia uns ja jetzt den Fall erzählt, habe ich mir ein bisschen was über die Modetrends rausgesucht und damit würde ich jetzt einfach mal starten.
Ja.
Genau, also Pia hat mir erzählt, dass ihr Fall im Jahr 2002 stattgefunden hat. Und dann habe ich halt mal geschaut, was es da so für Modetrends gab. Und im Mittelpunkt stand quasi das Design Recycling. Also insbesondere bei Kleidung aus Jeans, also Hosen oder Jeansjacken, war das im Fokus, dass man quasi so Upcycling betrieben hat. Also man hat dann da irgendwelche Fransen dran genäht oder irgendwelche Patches, Sticker, Glitzer, wie auch immer. Das war auf jeden Fall total in und angesagt. Und es gab noch ein Thema, das hieß Lounging und stand für Besinnlichkeit, Entspannung und Geborgenheit. Das war halt so ein Trend, der aus Amerika rübergeschwappt ist, weil ja ein Jahr vorher die Anschläge vom 11. September stattgefunden hat. Und da wollte man sich einfach wieder so ein bisschen, also es hat natürlich die Modeszene auch irgendwo ein bisschen tangiert. Und da wollte man dann einfach so ein bisschen so zu anderen Werten wieder zurück und so ein bisschen so diese Leichtlebigkeit daraus nehmen. Dann wurde der Business-Bereich auch ein bisschen geändert. Also in den 90ern war es ja auch schon mal so, dass es da ein bisschen romantisch und verspielter wurde. Und das war eben im Jahre 2002 auch so. Da gab es diese großen Rüschen an den Blusen, insbesondere halt bei Frauen oder diese Crush-Optik bei Blusen. Kannst du dich daran noch erinnern? Das ist so, wenn das so geknittert aussieht.
Diese Knitterblusen, da weiß ich genau. Ich hatte so eine blaue mit Trompetenärmeln.
Ja,
die habe ich geliebt und oh, schrecklich.
Aber das kommt auch hin, weil so in der zweiten Klasse, dass du die da getragen hast, das passt.
Wie das, was du gesagt hast mit den Taschen. Das haben wir ja dann auch auf Geburtstagen gemacht, dass wir so Jeans Upcycling gemacht haben. Genau. So Nieten. Ich hatte auch so ein Nieten-Set zu Hause und habe mir dann so einen Hut gemacht.
Ja. Wie geil. Das wusste ich gar nicht mehr.
Ja.
Ja, guck
das
mal.
Das kann hinkommen.
Du warst voll im Trend.
Ja, total.
Dann war auf jeden Fall bei den Frauen das Must-Have waren Röcke. Also die waren total im Trend und dann war es auch egal, welche Länge, welche Form, welche Farbe, gemustert oder in einfarbig, Unifarben. Aber es musste halt ein Rock sein. Das war halt so ein bisschen so, um diese feminine Seite wieder hervorzuholen. Und genau, dann wurde sich noch an den 70er und 90er Jahren orientiert. Und zwar kamen extrem weite Gürtel wieder in Mode. Und diese durften dann auch ganz viele ganz auffällige Schnallen haben. Und das wurde dann ganz tief auf der Hüfte getragen. Und Pia grinst mich schon an, weil wir auch so rumgelaufen sind mit diesen riesigen Gürteln.
Aber nicht in der zweiten Klasse.
Nee, das stimmt, das war später.
Wir hatten die doch auch hier oben.
Ja, wir hatten die immer in der Taille.
Ja.
Und ich hatte, das so weiß ich noch, ja, einen weißen, der war, ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter das sind. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Und ich habe den kaum durch die Jeans-Schnallen gekriegt. Und der sah dann natürlich auch nach ein paar Monaten nicht mehr so schön aus, weil der halt weiß war. Und wenn du den so oft trägst, dann nutzt er sich ja auch irgendwann ab. Mhm. Also,
mir kommt gerade noch was in den Kopf. Wie alt waren wir, als die Röhrenjeans kamen?
Also, jetzt lass mich mal überlegen. Mit 14 noch, wir müssen so 15, 16 gewesen sein.
Und da war dann haben wir mal verteufelt, boah, Schlaghosen, nie wieder Schlaghosen, ja. Das ist so schlimm. Und jetzt alle haben wieder Schlaghosen an.
Ich hatte in der Grundschule aber auch Schlaghosen.
Ja, ich ja auch. Hm. Also bis ungefähr zu den, oder? Hatten wir vor den Schlaghosen noch irgendwas anderes? Ach, vor den Röhrenjeans?
Nee, ich glaube nicht. Also da hatten wir auch schon, also natürlich hatten wir da auch schon Jeans an, aber die waren nicht so mega eng.
Also mäßig, nicht ganz so extrem mit dem Schlag unten, aber genau. Eher so gerade geschnitten. Ja. Ne?
Ich weiß nur, dass ich mir immer die ganzen Röhrenjeans von meiner Schwester gesneakt habe. Meine Schwester ist ja 8 Jahre älter als ich und die hatte dann natürlich immer, die hatte auch so eine 60-Hosen, wo hinten der Reißverschluss war und
geil,
so.
Das eine hatte ich auch.
Ja, die habe ich mir immer gesneakt, richtig cool. Naja.
So,
genau.
Weiter geht's.
Und mit diesen neuen Trends kamen auch neue Designer in Mode, unter anderem der Designer Edis Limon. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil es ist französisch und das ist ja bekanntermaßen nicht so mein Steckenpferd. Aber der war halt bekannt für seine super coolen Anzüge, die er geschnitten hat und hat damit halt nicht eben nur die Kunden, sondern auch die Kollegen inspiriert und fasziniert. Und unter anderem ist das oder soll das ein Grund sein, warum Karl Lagerfeld so viel abgenommen hat. Ich weiß nicht, hast du mal Fotos von dem von früher gesehen?
Der war schon ein kleiner Moppi.
Genau, und er wollte aber unbedingt in diese Anzüge reinpassen. Und deswegen hat er so krass abgenommen, damit er halt eben von diesem Designer die Anzüge tragen kann. Und dann hat er ja natürlich noch ein bisschen mehr polarisiert, dadurch, dass, ja, es ist ja oft so, wenn ältere Menschen dann mehr abnehmen, dann sehen die ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, zusammengefallen aus, aber ne, dann das polstert halt nicht so, wie wenn du ein bisschen Fett hast. Naja, auf jeden Fall soll das ein Grund gewesen sein, warum Karl Lagerfeld so viel abgenommen hat. Und Edis Limon ist jetzt Director bei Celine.
Ah,
ja. Okay. Und dann habe ich mir auch so Fotos von dem angeguckt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das nichts sagt.
So an sich hätte ich jetzt den Namen, klar, Karl Lagerfeld kennt man, aber so an sich hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer das ist.
Ja. Und dann habe ich mir so Fotos von dem angeguckt und da gibt es ein so ein Foto, da hat er so einen richtig schrecklichen Vollpony, so bis hier. Und immer wenn ich sowas sehe, muss ich einfach an Pia denken, weil ich einfach, ich glaube, ich bin da echt ein gebranntes Kind, was so Vollponys beträgt.
Aber die Storys haben wir ja schon erzählt, als ich den
genau.
Also auch schon einmal. Eine extreme Persönlichkeit nach außen.
Ja, doch, total.
Ja, wie man sich so Modedesigner vorstellt.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. Danke, dass du das nochmal für uns erzählt hast. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich diese Karte verbummelt habe. Aber das wird mir nie wieder passieren. Das passiert dann einmal und dann nie wieder.
Das kann aber passieren. Das ist alles gut.
Ich werde alt.
Ja, wir werden alle alt. Bei mir,
nee, ist noch was drin. Aber ich nehme jetzt noch einen Schluck. Ist schon.
Oh, Pia, du hast aber heute auch wieder einen Zug drauf.
Ja, wir haben ja gleich noch.
Ich will jetzt nichts sagen, aber wir haben auch einfach erst 20 nach 11. Aber egal.
Ja. Frühshoppen.
Ist so.
Es wird lustig, ja. Ja, weil wir verbinden das gleich noch mit einer kleinen Bierwanderung.
Genau.
Also haben wir noch einiges vor uns.
Ja.
Kann ich jetzt das Bierchen auch mal trinken?
Auf jeden Fall.
Also, so, legen wir los. Ich habe alle Namen geändert. Es ist der 23.12.2002, der Tag vor Heiligabend. Genauso wie heute.
Mhm. Oh, gruselig, stimmt.
Mhm. Deswegen ist es heute eigentlich noch gruseliger, dass wir jetzt aufnehmen. Am späten Nachmittag kommen Mutter Simone und Tochter Lisa erschöpft von ihrem Shoppingtrip nach Hause. Sie haben die letzten Weihnachtsankäufe gemacht und stellen diese in der Küche ab. Und wir kennen das alle, wenn wir kurz vor Weihnachten noch was brauchen, dann ist es voll und danach ist man einfach platt und erschöpft.
Total.
Du hast schon alles zusammen, oder?
Ich habe Gott sei Dank alles zusammen, ja.
Ja, ich zum Glück auch. Ich würde auch jetzt nicht nochmal einen Tag vorher loslaufen wollen.
Ich habe sie zwar nicht mehr alle beisammen, aber die Geschenke schon.
Ich auch nicht, aber ja. Ich muss nur noch ein paar weiter basteln. Und ja, diesmal, guck. Ich werde erst basteln und dann schneiden.
Okay, ja, ich bin gespannt. Ich
mache erst eins am anderen zu Ende. Okay, also die beiden waren auf ihrem Shoppingtrip. Der Sohn Philipp liegt auf dem Sofa. Der war nicht mit, sondern hat sich halt, ja, hat einfach entspannt den Tag. Da klingelt das Telefon. Vater Peter ist dran. Er arbeitet als Kinderarzt und ist zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Praxis. Simone geht ans Telefon, aber Peter verlangt nach seiner Tochter. Dann geht die Tochter ans Telefon. Seine Stimme klingt merkwürdig bedrückt. Sie soll sich ins Auto setzen und ihre Scheckkarte mitbringen. Wie bitte? Der Vater hat doch noch nie um Geld gebeten. Wieso die Scheckkarte? Lisa versteht nicht, warum sie ihre Scheckkarte mitbringen soll und hält dies für einen schlechten Scherz. Warum soll ausgerechnet sie kommen und nicht die Mutter? Der Vater reißt Lisa aus ihren Gedanken und drängt. Nimm jetzt die Karte und komm rüber, das ist ein Notfall. Lisa merkt zwar, dass etwas komisch an dem Anruf ist, versteht jedoch nicht, was das alles soll. Sie hat keine Lust, nach dem anstrengenden Weihnachtseinkauf noch in die Praxis zu fahren. Auch ihr Bruder lässt sich nicht überzeugen. Also fährt die Mutter des Weihnachts- und Familienfriedens wegen los, um dem Vater die Scheckkarte zu bringen. Das wird das letzte Mal sein, dass Lisa und ihr Bruder ihre Eltern gesehen und gehört haben.
Schrecklich. Alles gut.
Es wird immer später. Und die Eltern melden sich nicht. Lisa wird unruhig und ruft in der Praxis an. Tut, tut, niemand nimmt ab. Sie überredet dann ihren Bruder hinzufahren und nach dem Rechten zu sehen. Jedoch öffnet niemand. Jetzt wird auch er langsam unruhig. Fragen über Fragen gehen den beiden durch den Kopf. Welchen Notfall mag der Vater gemeint haben? Wofür braucht er das Geld? Was machen ihre Eltern so lange und warum melden sie sich nicht? Gegen 8:30 abends rufen sie dann bei der Polizei an. Diese kommt dann und öffnet die Haustür und die Praxistür. In einem der Behandlungszimmer machen sie eine schreckliche Entdeckung. Dort liegen 3 Tote. Der Vater Peter, die Mutter Simone und die Sprechstundenhilfe Tatjana. Sie sind mit Handschellen und Kabelschnüren gefesselt, geknebelt, miteinander verschnürt und an Heizkörper gebunden.
Ach du Scheiße, überleg dir mal bitte, du kommst da hin und suchst deine Eltern oder die melden sich nicht und dann findest du die einfach tot davor.
Schrecklich, vor allen Dingen, weil ja eigentlich erst die Tochter fahren sollte. Ja, dann total. Denkst du ja als auch Tochter, oh Gott.
Boah, übel.
Wirklich schrecklich. Aber was ist hier passiert? Die Ermittler sperren den Tatort ab und fangen sofort mit den Untersuchungen an. Sie leisten mühevolle Kleinarbeit, um den Tatablauf zu rekonstruieren und Spuren zu sichern. Sie finden 3 Handschellen, ein Seil, Fesselwerkzeug und die Spitze eines Latexhandschuhs. Zusätzlich können sie einen Schuhabdruck und DNA-Spuren sichern. Die Ermittler gehen wirklich super vor, also wirklich auch Kleinstarbeit und suchen nicht nur in der Praxis, sondern auch außerhalb. Und da finden sie auf dem Treppenabsatz 2 Zigarillostummel. Und diese werden nachher noch eine wichtige Rolle spielen.
Krass, aber wie... Ich gehe mal davon aus, wenn sie noch eine wichtige Rolle spielen, dass sie eventuell von einem Täter sind. Aber wie dumm, wie kann man denn dann seine Kippen da liegen lassen? Also es ist doch wirklich...
Nicht durchdacht.
Nee.
Ich weiß auch nicht, also klar kann man jetzt nicht mehr rausfinden, ob er die vorher geraucht hat oder nachher. Mhm. Aber... Du stehst ja in der Öffentlichkeit.
Ja, ja, im Hausflur.
Ich wollte gerade sagen, da wäre das für mich so, entweder willst du ganz schnell da rein oder ganz schnell weg, ja, dass du dann noch so lange Zeit da verbringst. Ja. Aber sei mal gespannt. Mhm. Es wird eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, in der Bilder der Gegenstände gezeigt werden. Darauf meldet sich ein Sexshop-Besitzer aus Heidelberg und gibt an, dass am 23.12. vormittags 3 Handschellen gekauft worden sind. Und 3 wurden ja auch am Tatort gefunden. Das kann doch kein Zufall sein. Und die vermeintliche erste heiße Spur auf den Täter. Mhm. Die Ermittler fahren dann sofort in den Sexshop und werten den Kassenbon und die Zahlungsmittel aus. Die Spur führt die Ermittler in den Norden Deutschlands zu 2 Männern, die zwischen 25 und 30 sind. Mhm. Jedoch sind sie noch im Besitz der Handschellen. Oh, okay. Sie haben diese für ihre Freundin als Weihnachtsgeschenk gekauft.
Geil, geiles Weihnachtsgeschenk. Ja, okay.
Eine kriegt aber nur ein Paar, die andere kriegt 2 Paar.
Aber warum 2 Paar? Also du brauchst doch nur ein Paar, oder?
Keine Ahnung, vielleicht nehmen sie nur die Füße. Ich weiß.
Ja, okay.
Obwohl, vielleicht für einen Bettpfosten und für den anderen Bettpfosten.
Ah, dann stimmt. Jetzt mein Paar.
Auf jeden Fall.
Ich habe keine Bettpfosten, deswegen weiß ich das nicht.
Stimmt, ja auch nicht. Ich auch nicht. Aber es wäre vielleicht, warum die eine 2
Paar kriegt. Okay. Mhm.
Die Suche geht also weiter. Die Ermittler versuchen auch bei den anderen Gegenständen herauszufinden, woher diese stammen und wo diese verkauft wurden. Das ist an Weihnachten gar nicht so einfach. Wie wir selbst wissen, sind ja viele einen Tag vor Weihnachten schon im Urlaub oder im Vorweihnachtsstress. Mhm. Aber trotzdem bleiben die Ermittler hartnäckig und gehen jeder kleinen Spur nach. Also die schreiben sogar, die übersetzen die Texte sogar in Chinesisch, weil sie gesehen haben, okay, das sei ein Massenprodukt, um herauszufinden, wo wurde das produziert, wo wird das in Deutschland verkauft. Also wirklich Kleinstarbeit leisten die. Aber das führt sich nochmal zu einem Erfolg. Denn sie finden heraus, dass die Gegenstände in Mannheim gekauft worden sind.
Krass.
Auch das Geld, das der Täter mit den EC-Karten abgehoben hat, wurde in Mannheim abgehoben. Also der hat noch die PIN zu den EC-Karten erpresst und hat dann Geld abgehoben. Dies scheint ein wichtiger Ort für den Täter zu sein. Aber auf das große Geld war der Täter jedoch nicht aus. Denn er hob von 2 Konten der Arztfamilie, deren Geheimnummer er dann hatte, insgesamt 1.000 Euro ab.
Ach du Scheiße.
1.000 Euro für 3 Menschenleben.
Oh mein Gott. Also ich meine nicht, dass man das Menschenleben irgendwie aufwiegen könnte, aber für 1.000 Euro, das ist ja nichts.
Da fragt man sich auch, was ist da schiefgegangen? Also warum mussten die sterben? Zur gleichen Zeit gehen die ersten Gerüchte zwischen den Einwohnern umher. Alle sind entsetzt von solch einem schrecklichen Verbrechen mitten in der Vorweihnachtszeit. Also dann gehen Gerüchte rum, wer tut so etwas. Dann kommt irgendwie Familienkriege, Eifersucht, Streit, aber auch ja Ausländerfeindlichkeit kommt durch. Also da werden die verrücktesten Sachen gesponnen. Und dann, kennst du ja, in so einem kleinen Dorf ist das ja wie ein Lauffeuer, was sich verbreitet.
Ja, und ich glaube, die Menschen brauchen auch einfach immer einen Grund. Also weißt du was, das ist so quasi, ich weiß gar nicht, ob das psychologisch auch belegt ist, aber du musst irgendwie dann Gründe dafür finden, warum sowas passiert, damit du dir das einfach selbst erklären kannst.
Ja. Und gerade an Weihnachten, wo ja eigentlich alle näher zusammenrücken. Ja. Ja. Aber ich glaube, das verdrängt man manchmal so nach hinten, dass es ja einer der emotionalsten Tage ist und ich glaube auch deshalb der gefährlichsten.
Ja, das stimmt.
Weil es passieren ja wirklich viele Morde an Weihnachten. Ja. Oder.
Ja, oder auch Familiendramen.
Ja, genau, ja. Das ist nicht immer alles rosig an Weihnachten.
Ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, weil es gibt ja auch viele Leute, die jetzt nicht in der Nähe von ihrer Familie wohnen. Und wenn du dann auf kleinem Raum so viel Zeit miteinander verbringst und dann sind halt alle irgendwie emotional aufgeladen, ich glaube, dass das auch dann einfach das ein oder andere Mal schnell eskalieren kann.
Das glaube ich auch. Dann geht ein Brief bei der Polizeidirektion in Heidelberg ein. Auf diesem ist die gleiche DNA wie am Tatort zu finden. Der Brief ist also zweifellos vom Täter.
Wie dumm. Also sorry, aber
gut. Dieser versucht, sich ins Spiel zu bringen und eine falsche Spur zu legen. Der Brief ist in einem sehr gebrochenen Deutsch geschrieben. Es erweckt auf den ersten Blick den Anschein, dass es sich um jemanden handelt, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Der Täter schreibt, dass er die Tat mit seinem Bruder begann und die Ermittler nicht mehr weitersuchen müssen, da die beiden bereits auf dem Weg zurück in die Heimat sind. Nach Mannheim ist er nur gefahren, da in Heidelberg zu viel Polizei war. Also zum Geld abheben. Die Polizei analysiert den Brief und kommt zu dem Entschluss, dass der Täter von sich ablenken will. Also die Grammatik ist wirklich perfekt, aber er hat dann wirklich grobe inhaltliche Fehler eingebaut. Wie, dass er schreibt, wir sind zurück in Heimat und er schreibt aber auch Herr Soko, also wer weiß, was eine Soko ist. Ja. Da merkt man, dass es schon er von sich ablenken will und die Ermittler schließen dann daraus, dass er die Fakten umdreht. Also es ist nur ein Täter, der kein Ausländer ist und der in Mannheim lebt.
Klar, ist ja.
Also ein fataler Fehler des Täters, weil er eigentlich eine Spur gelegt hat, wie er zu finden ist. Die Ermittler fokussieren also Mannheim als Gemeinde, in der der Täter lebt. Sie befragen Mitarbeiter in Kaufhäusern, in denen die Gegenstände verkauft werden, die am Tatort gefunden wurden. Die entscheidende Wendung jedoch kommt durch eine Tabakverkäuferin, die in einem Kaufhaus in Mannheim arbeitet. Sie erinnert sich bei der Befragung daran, dass einmal im Monat ein Mann kommt, der stangenweise von den Zigarillos kauft, die am Tatort gefunden wurden. Dies ist die nächste heiße Spur. Die Ermittler überprüfen sofort die Belege und diese weisen auf den 52 Jahre alten Hermann hin. Sie fahren dann zu Hermann hin, um ihn zu befragen, und sie finden einen Mann vor, der 145 Kilo wiegt und gehbehindert ist.
Ach du Scheiße.
Deshalb kommen die Ermittler schnell zu dem Entschluss, dass das nicht ihr Täter sein kann. Wie sollte dieser träge Mann mit seinem Gewicht und seinem Handicap solch eine Tat begehen? Die Tabakverkäuferin lässt sich aber nicht so leicht abwimmeln. Sie ist noch nicht von seiner Unschuld überzeugt. Dann kommt Hermann erneut in den Shop, um Zigarillos zu kaufen. Wie kann sie Spuren des Mannes bekommen? Die Verkäuferin ist clever und reagiert blitzschnell. Sie denkt sich dann ein Preisausschreiben aus. Und ja, überredet ihn dann so lange, bis er den Zettel mit seiner Adresse ausfüllt, also mit seiner Nummer, seiner Adresse, weil sie so tut, als hätte er was gewonnen.
Krass.
Also fand ich auch, Hut ab, erstmal, dass du dich das in der Situation traust, wenn du weißt, okay, es geht um Mord. Und auch, dass dir das eingefallen ist.
Ja, voll. Ich wäre wahrscheinlich erstmal total perplex gewesen und hätte überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll.
Ich wäre dann auch eher so ein bisschen verängstigt vielleicht.
Ja, ja, klar.
Schon eine kleine Heldin, finde ich.
Ja, total.
Ja, er gibt zwar einen falschen Namen und falsche Adresse an, wobei ich mir dann auch gedacht habe, warum fällt da überhaupt was aus? Aber vielleicht hat die den so genervt, sage ich mal, dass er dann einfach was draufgeschrieben hat. Aber durch die Analyse des Zettels eröffnet sich die verblüffende Überraschung. Sie haben ihren Täter gefunden.
Krass.
Ja. Und nochmal zu der Frau. Dafür, dass sie das gemacht hat, bekommt sie dann eine Belohnung von 15.000 Euro.
Ja, richtig verdient.
Weil sie hat ja wirklich einen Erfolg dazu beigetragen, dass der Täter geschnappt werden
eigentlich
kann.
Eigentlich hätte sie ja noch irgendein Bundesverdienstkreuz oder so verdient.
Ja. Hermann wird in seiner Wohnung festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Er hat aber mit der Festnahme schon gerechnet und sich vorbereitet. Er sitzt auf der Couch, neben ihm liegt auf dem Tisch sein Geständnis mit dem Titel Geständnis über Mord an dem Ehepaar und der Sprechstundenhilfe. Darin steht, geplant war nur ein simpler Raubüberfall und die drei Toten waren ein Scheiß-Scheiß-Unfall. Aber was genau in der Praxis passiert ist und warum das Arztpaar sterben musste, darüber steht in seinem Geständnis kein Wort.
Scheiße, das ist natürlich richtig übel, ne?
Vor der 6. Großen Staatskammer des Landgerichts Heidelberg muss sich Hermann 2003 wegen Dreifachmordes, schweren Raubes und schwerer Körperverletzung verantworten. Auf der Anklagebank sitzt ein dicker, schwerer Mann. Er sieht älter aus, als er ist, kann sich kaum fortbewegen, was nicht nur an den Fußfesseln liegt, die er auch im Gerichtssaal tragen muss, sondern an der Gicht, die seine Gelenke zerfrisst. Die Verhandlung beginnt. Jedoch bleibt die Lücke im Tathergang bestehen. Mehr als das schriftliche Geständnis ist von ihm auch vor Gericht nicht zu hören. Ich bekenne, die Tat begangen zu haben. Es war nicht meine Absicht zu töten. Ich wollte eine Raubtat begehen. Wie es dazu kam, weiß ich nicht, weil ich zu betrunken war. Dass ich die drei Personen getötet habe, bedauere ich sehr. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nichts mehr sagen werde.
Verständnis. Was will der denn bitte noch für ein Verständnis haben? Der hat überhaupt null Verständnis verdient.
Ich fand's auch, der schiebt alles darauf, dass er betrunken ist.
Ja, das kann ja wohl auch nicht wahr sein.
Ja, dass er sich deshalb nicht erinnern kann. Er gibt dann auch an, dass er auf der Fahrt von Mannheim, wo er wohnt, nach Heidelberg eine Flasche Whisky und zwei Flachmänner-Jägermeister getrunken hat. Und dann frage ich mich, klar, wenn er Alkoholiker ist, die vertragen schon mehr, aber wie konnte er trotzdem noch seinem Verhältnis nach sorgfältig einen überlegten Plan verfolgen? Mhm. Wie konnte er noch gehen, sprechen, wenn er doch so sturzbetrunken wäre? Ja. Wie konnte er dann trotz seines Handicaps die drei Opfer in seine Gewalt bringen, sie fesseln, knebeln, die PIN-Nummern erpressen? Und er hat dann auch, als er gegangen ist aus der Praxis, mit dem Schlüssel der Ehefrau abgeschlossen.
Ja, das kannst du mir nicht erzählen, dass der betrunken war. Ich glaube, der einzige Vorteil, den er hatte, war einfach, dass er so massig ist und dass er die wahrscheinlich dann einfach mit seiner Masse so überwältigen konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf der anderen Seite war, also er war einfach aufgrund seiner Masse denen körperlich überlegen, obwohl er jetzt nicht großartig hätte irgendwie hinter den herrennen können und so, wenn er gehbehindert war. Aber das war wahrscheinlich sein einziger Vorteil.
Ja, aber trotzdem, wenn du richtig, wir waren alle schon mal betrunken, dann kannst du nicht mehr so durchdacht und überlegt alles machen und handeln. Nee. Deswegen, es wird dann auch der Busfahrer befragt. Der kann sich auch noch an den Mann erinnern und der sagt, er war alkoholisiert, ja, aber keineswegs volltrunken. Und er war ja dann auch noch in der Lage, Mitternacht nochmal in Mannheim Geld abzuheben an zwei verschiedenen Bankautomaten.
Nee, also das, die sind ja auch nicht direkt nebeneinander, also das glaube ich nicht, dass der so getrunken war.
Mhm. Auf die Frage, wofür er das Geld gebraucht hat und was er mit den 1000 Euro gemacht hat, antwortet er, er wollte nur etwas mehr trinken, noch mehr essen, noch mehr rauchen als ohnehin schon. Seinem Sohn gab er 100 Euro, der Tochter spendierte er einen Geschenkkorb. Den Rest habe ich bis Silvester vor lauter Kummer versoffen und verfressen.
Ach du Scheiße.
Eine weitere Frage wird versucht, im Verfahren aufzuklären. Welches Motiv steckt hinter der Tat? Auch diese Antwort ist für die beiden Kinder des Arztpaares ernüchternd. Hermann schildert bloß, dass ihm Anfang Dezember der Gedanke gekommen sei, seine kümmerliche Sozialhilfe für ein besseres Weihnachtsfest mit einem kleinen Raubüberfall auf einen Arzt aufzubessern. Denn die letzten 5 Weihnachten seien sehr, sehr kümmerlich gewesen. Auf die Frage, wie er denn ausgerechnet auf das Ehepaar gekommen ist, antwortet er, er habe den Stadtteil für einen abgelegenen Ort gehalten, wo man ihn nicht kennt und die Polizei nicht so schnell hinkommt. Anfang Dezember ist er mit dem Bus dorthin gefahren und hat sich umgesehen. In der Ortsmitte hat er ein Haus mit 3 Arztpraxen gefunden und gedacht, Ärzte seien immer gut für Geld. Die erste Praxis, die ihm auffiel, ist die von Peter im 1. Stock gewesen. Er habe sich die Telefonnummer aufgeschrieben und später angerufen, ob am Tag vor Heiligabend noch geöffnet sei. Als dies bejaht wurde, habe er einen Raubüberfall ins Auge gefasst.
Schrecklich.
Also noch nicht mal, dass ein Grund ist, sondern einfach nur
ja.
Zufall, Schicksal.
Vor allem, dass er da auch vorher noch angerufen hat und vielleicht sogar die Arzthelferin, die er umgebracht hat, noch mit dem gesprochen hat, ne?
Mhm. Was ich auch nur mich gefragt habe, man muss doch davon ausgehen, dass noch Patienten da sind.
Ja, eigentlich schon.
Es waren ja jetzt keine da, vielleicht hat es auch kurz vor Feierabend gemacht, aber das fand ich trotzdem, weil er hat ja wirklich die 3 Handschellen dabei. Warum 3 Handschellen?
Mhm. Ja, stimmt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken
darüber gemacht. Ja, das war schon überlegt. Weil er hat ja, okay, eine Arzthelferin ist ja meistens immer dann der Arzt und da hat er ja noch die Frau herzitiert.
Krass.
Er hat ja nur die 3 dabei gehabt. Ja, die beiden Kinder, Lisa und Philipp, können nicht verstehen, wie und warum das passiert ist. Ihre Eltern und Hermann kannten sich nicht. Es gab keinerlei Kontakte. Warum hat er diese Arztpraxis aufgesucht? Und weshalb überhaupt ein Arzt? Hermann war nie von einem Arzt schlecht behandelt worden. Also man konnte nichts rausfinden. Und warum hat er nicht einfach einen Geldboten oder eine Bank, eine Apotheke, einen Supermarkt aufgesucht oder eine x-beliebige Person auf der Straße erpresst und dann die PIN, also die EC-Karte, die PIN-Nummer abgenommen?
Ja, oder das ein Kiosk. Einfacher.
Ja, oder ein Kiosk.
Dann hätte er direkt auch Zigaretten mitklauen können.
Ja.
Und Alkohol.
Warum hat er seine Opfer erwürgt und erdrosselt, wenn er nur einen Raub begehen wollte?
Vor allem, das ist doch keine Tat im Affekt. Jetzt mal ohne Scheiß. Nee.
Warum reicht das Fesseln und Verschnüren nicht? War seine Vermummung mit Schal und Sonnenbrille verrutscht? Fürchtete er an seiner unförmigen Gestalt, er wog zu diesem Zeitpunkt ja 145 Kilo, und war gehbehindert, dass sie ihn deshalb erkennen könnten? Man weiß es nicht. Und das beantwortet er leider auch nicht. Mhm. Er sagt halt immer, nee, er kann sich an nichts mehr erinnern. Die Kinder des Ehepaares werfen sich vor, die Mutter nicht begleitet zu haben. Sie fragen sich, was geschehen wäre, wenn einer von ihnen Sohn oder Tochter gefahren wäre. Wenn sie doch nur den Anruf des Vaters ernst genommen hätten. Was wäre passiert? Hätte der Täter auch sie getötet? Hätten sie die entsetzliche Bluttat verhindern können? Qualvolle Fragen, die beiden ihr Leben lang nicht loswerden.
Ich glaube, das ist auch einfach das Allerschlimmste, was dir so passieren kann als Kinder oder als Angehörige von solchen Opfern, dass du einfach keine Antwort darauf bekommst und dass du dich immer fragst, oh, hätte ich es verhindern können? Im Zweifelsfalle wahrscheinlich nicht, weil dann wäre vielleicht den Kindern auch noch was passiert. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist, da diese Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Ne?
Und seinen Frieden damit zu finden.
Ja, auf jeden Fall.
Das denke ich auch ganz oft, wenn Kinder entführt werden und man nicht weiß, wenn keine Leichen gefunden werden und man nie weiß, was mit denen passiert ist. Ja. Boah, diese Ungewissheit, das muss einen noch auffressen.
Ja, das stimmt.
Wahnsinn. Hammond wird wegen Raubmordes und der Verdeckung einer Straftat zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Aber wer ist Hammond? Was ist er für ein Mensch? Was hat ihn dazu getrieben, solch eine Tat zu verüben? Hammonds Leben weist außer hohem Alkoholkonsum nicht extrem Auffallendes auf. Ein Knick in seiner Biografie, von dem aus es nachvollziehbar stetig abwärts ging, gibt es nicht. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt, hat hier und da und dort gearbeitet, hat mal in die Kasse gegriffen, mal unkorrekt abgerechnet und Schulden gemacht. Erfolgreich war er nie, arbeitslos immer wieder. Vor der Tat bekam er um die 650 Euro Sozialhilfe im Monat. Hunger litt er also nicht. Er war auch mal verheiratet und hat aus dieser Ehe zwei wohlgeratene Kinder. Den hat er auch einen Teil des Geldes gegeben. Die Frau war wie er alkoholkrank. Seit 1993 ist er Witwer. Die Frau ist dann verstorben. Und seitdem verwahrloste er immer mehr, stopfte sich voll mit Süßigkeiten und fettem Zeug und ließ sich täglich volllaufen. Das denke ich mir einfach um seinen Schmerz und Kummer.
Klar, in Alkohol zu ertränken, ne?
Er verließ seine Wohnung kaum noch und vergrub sich zwischen Riesenmengen Kleidung, die er bei Versandhäusern bestellte.
Das werden wir auch.
Hoffentlich nicht.
Nein, nur wegen den Mengen Kleidung.
Er kommt dann ins Gefängnis und ist da auch 2019 gestorben.
Ah, krass, okay.
Ja. Aber was wirklich das Motiv war, konnte nie herausgefunden werden. Fand ich ein harter Fall, erdrückender Fall.
Total.
Klar, ich glaube, es sind auch nochmal die Umstände so vor Weihnachten, die den so auch berührend emotional machen, auch für die Kinder, weil, ich sag mal, Weihnachten wird für die jetzt immer gezeichnet.
Naja, es wird immer schrecklich sein. Vor allem, es ist fast nächstes Jahr, es ist 20 Jahre her, ne, überlege ich mal.
Stimmt, ja, ist echt Wahnsinn, ja.
Schrecklich.
Ja, zum Abschluss haben wir uns diesmal gedacht, wollen wir euch etwas über unsere Weihnachtspullis erzählen und euch dann auch ein Foto zeigen.
Genau.
Jördis, was hast du denn für einen Weihnachtspulli?
Also ich habe tatsächlich gar nicht geschafft, mir dieses Jahr einen neuen zu kaufen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Eigentlich hatte ich das vor, aber irgendwie kam dann immer irgendwie was dazwischen, dann waren die Lieferzeiten nicht mehr passend. Naja, auf jeden Fall habe ich vor 2 oder 3 Jahren meinen Weihnachtspulli gewichtelt.
Geil.
Der ist aus so einem richtig geilen Synthetikstoff. Also wenn du da nichts drunter hast, dann bist du da auch richtig krass drin am Schwitzen. Und dann ist der so... Das muss man sich vorstellen, da ist wie so ein Mann drauf gedruckt, so ein Dicker. Dann sind überall so Weihnachtskugeln und dann ist so der Ausschnitt, der geht so weit herunter, weil der hat halt so einen Pulli an. Und dann sind da so Brusthaare, die rausgucken.
Nein, geil.
Ja.
Den freue ich mich schon drauf, den gleich zu sehen.
Ja, und der ist halt irgendwie riesengroß, weil ich glaube, das ist... Ich habe den halt gewichtelt und da haben halt auch Männer mitgewichtelt oder Jungs und deswegen ist er irgendwie Größe XL oder so.
Nein.
Ja, deswegen ist er mir etwas groß, aber ich mag ihn gerne.
Aber cool, ja. Ja, bei meinem habe ich ja gerade schon was erzählt. Da ist der Mann mit dem Bier drauf. Es blinkt und es hat sogar einen Bieröffner.
Der ist so geil, ne?
Ich habe auch schon ein paar Mal damit ein Bier aufgemacht. Ist jetzt nicht das Stabilste. Ich glaube, es ist eher so Deko. Da muss ich morgen aufpassen. Ah, das Licht kann ich nochmal anschalten.
Ja, das müssen wir auch irgendwie gleich auf dem Foto machen. Das ist so ein geiler Pulli.
Was ist das für ein Zeichen?
Wie für ein Zeichen?
Wenn es blinkt.
Ach so, ja stimmt. Ich soll dir ein Bier holen. Ja. Aber du hast noch ein halbes.
Ja, deswegen mache ich jetzt aus. Ja, dann ist das schon unsere letzte Folge dieses Jahr. Ne?
Ja, wir wollten auf jeden Fall auch nochmal Danke sagen für eure Unterstützung, euren Support, dass ihr uns zugehört habt, wenn wir hier wieder irgendeinen Mist erzählt haben.
Es hat total viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben ja erst dieses Jahr angefangen und das ist jetzt so schnell umgegangen.
Ja, total.
Und es macht einfach super viel Spaß. Vielen Dank an euch alle. Wenn ihr mal Fallvorschläge habt oder andere Ideen, immer her damit. Genau. Sind da auf jeden Fall offen für.
Ja, auch für Kritik.
Auf jeden Fall. Kritik könnt ihr auch immer äußern. Wenn wir was verbessern können, machen wir das gerne.
Ja, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Deswegen Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat auch mit dir sehr viel Spaß gemacht, Pi.
Oh, fand ich auch. Kann ich nur
es war sehr schön. Und dann hören wir uns auf jeden Fall frisch und munter im neuen Jahr wieder.
Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt das Bild für euch genau. Und genießen noch die letzten Schlückchen unseres Biers.
Ja, beziehungsweise des Biers hier. Und dann gibt es ja gleich noch ein Wanderungsbier.
Ja, damit wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Feiert morgen schön.
Vor allen Dingen bleibt gesund. Passt auf eure Liebsten auf.
Ja, genau. Und jetzt, vor allem in der Zeit jetzt. Und startet fit und munter in das Jahr 2022.
Ja.
Und dann hören wir uns.
Tschüss.
Tschüss.